1. Februar, Dienstag, Abend, 7:30. Im Äther macht sich das Digitalmagazin breit. Jetzt ist mir schon etwas runtergefallen, aber davon lassen wir uns mal nicht beeindrucken.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Wir kämpfen heute ja ein bisschen mit technischen Problemen und auch meine Stimme ist nicht gerade so das Gähle vom Ei. Und das bei einer Sendung, wo wir eigentlich unter dem Motto «Digitaler Vorfrühling» geplant haben. Naja, so geht's. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Es gibt heute einmal mehr handverlesene Tipps und Tricks, wenn ihr euren digitalen Alltag verbessert, eure Arbeit erspart, kreativer und produktiver werdet. Und wenn ihr Senf, euren Senf wollt, zu dem Programm dazugeben, dann könnt ihr das per Twitter machen. Braucht dafür einfach den Hashtag Stadtfilter. Und weil es heute ein bisschen drunter und drüber geht, habe ich gefunden, ich lade wenigstens noch einen Co-Moderator ein. Das ist der Duke Nukem und der macht sich mit wahnsinnig intelligenten Bemerkungen bemerkbar.
My name's Duke Nukem.
So Sachen zum Beispiel, oder?
I've got balls of steel.
Also gut, aber jetzt machen wir wirklich ernsthaft, legen wir los in diesem Programm. Und West-Tradition will, fängt diese Sendung, die Tippsendung, immer mit einem Fototipp von Kevin Rechsteiner an. Und das ist auch heute nicht anders. Und es geht darum, wie ihr eure Aufnahmen von Häusern und Architektur könnt verbessern.
Die Problematik von stürzenden Linien kennt man vor allem aus der Architekturfotografie. Dort passiert es oft, dass man Fotos sieht mit Gebäuden drauf, wo die Kanten des Gebäudes oben zusammenkommen, statt parallel zu sein. Ich möchte euch erklären, warum es zu diesem Problem kommt, wie man das Problem beim Fotografieren kann umgehen kann und was es für eine Möglichkeit gibt, das auch nachträglich mit Bildbearbeitung zu korrigieren. Wenn ihr das Haus fotografiert und die Kamera kippt, entstehen die stürzenden Linien. Umso schräger ihr die Kamera hebt, umso stärker wird der Effekt. Der Effekt kann zwar cool aussehen, ist aber in den meisten Fällen, gerade bei sehr sachlichen Aufnahmen, nicht erwünscht. Um das schon beim Fotografieren vermeiden, darf die Kamera nicht kippen. Leider ist das nicht immer möglich. Wenn ihr zum Beispiel das Haus nicht ganz aufs Bild bringt, weil ihr nicht genug weit zurück gehen könnt, müsst ihr die Kamera kippen und dann hilft nur noch die nachträgliche Bildbearbeitung. Die Bildbearbeitung ist mit vielen Programmen möglich und man findet die Korrekturmöglichkeit oft unter dem Befehl «verzerren» oder «perspektivisch verzerren». Das ist es auch, was wir machen müssen. Wir müssen das Bild oben, wo es zusammenläuft, auseinanderziehen, dass die Kanten von dem Gebäude von unten bis oben parallel verlaufen. Ich habe speziell für das Problem der stürzenden Linie ein Gratis-Programm herausgesucht, das genau das Problem behebt. Das Programm heisst Shiften und ihr findet es unter www.shiften.de. Ihr könnt das Bild im Programm aufmachen und dann werden die stürzenden Linien automatisch korrigiert. Es ist aber in jedem Fall einfacher und besser, wenn ihr schon beim Fotografieren darauf schaut, dass keine stürzende Linie entsteht, weil bei der nachträglichen Bildbearbeitung das Bild halt verzogen wird und so Qualität leidet.
Das war der Kevin Rechsteiner und Duke, hast du etwas dazu zu sagen?
Go ahead, make my day.
Also gut, an dieser Stelle habe ich einen Tipp für euch und da geht es um ein Gerät, das ich erst vor kurzem entdeckt habe. Und es ist nämlich eine Kummerbox-Frage eingetrudelt, wo der Peter hat wollen wissen, wie er es müsste anstellen, dass er seinen Computer könnte aus der Ferne starten. Weil der Peter greift ganz gern von zuhause auf seinen Geschäftskompi zu. Remote Access heisst das ja auf Neudeutsch und ist zwischendurch wirklich eine praktische Angelegenheit. Aber dass das funktioniert, muss der Kompi im Geschäft natürlich die ganze Zeit laufen, was zum einen eine massive Stromverschwendung ist und nicht gerade ökologisch und zum anderen auch die Lebenstour von dem Rechner nicht gerade unbedingt verlängert, wenn er nonstop im Betrieb ist. Und darum die Frage von Peter, wenn er es könnte anstellen, dass er seinen Computer im Büro, wenn er ihn braucht, auffährt, von weitem, von zuhause aus. Eine knifflige Frage. Überlegt mir das. Geht das überhaupt? Wie könnte man dem Kompi beibringen, dass er starten könnte? Man weiss ja, oder manche, wenn ihr Nerds sind, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass man die meisten Computer durch ein Signal übers Netzwerk einschalten kann. Nennt sich Wake on LAN. Und da wird so ein magisches Päckchen, ein Magic Packet an die Netzwerkkarte geschickt. Und wenn die das überkommt, schaltet sie den Kompi ein und fährt dann hoch. Funktioniert normalerweise nur im lokalen Netz. Der Administrator kann so Kompis im Büro aufstarten, wenn er sie muss bearbeiten, administrieren. Aber fürs Wecken von Kompis übers Internet funktioniert das nicht. Oder vielleicht doch, wenn man nämlich einen passenden Router hat, dann kann man den so konfigurieren, dass er das Wecksignal weiterleitet und so ein Rechner gestartet wird. Man braucht, leuchtet euch, zumindest wenn ihr Nerds sind, wahrscheinlich ein, dass man dazu eine fixe IP-Adresse braucht oder einen dynamischen DNS-Server wie deindns.com. Und tönt jetzt alles ein bisschen kompliziert und ist es auch, aber trotzdem wäre der Weg wette ich gehen. Ich habe im Internet eine kleine Anleitung gefunden, wenn ihr das konfiguriert. Den Link zu dieser Anleitung findet ihr beim Podcast zu dieser Sendung, die es ab morgen auf stadtfilter.ch gibt. Aber jetzt die Frage, geht es auch einfacher? Und ja, es geht, nämlich mit einem Gerät namens GSM Mini. Das ist so ein Zwischenstecker, wo ihr zwischen die Steckdose und euren Kompi tünt. Und das Gerät hat auch einen Einschub für eine SIM-Karte. Und darum wisst ihr jetzt, wie das sollte funktionieren. Ja, genau, es geht darum, den Kompi per SMS zu starten. Die SIM-Karte muss man sich separat besorgen. Das kann eine Prepaid-Karte sein. Wichtig ist aber, dass man PIN-Eingabe kann deaktivieren kann und dass man das muss das dann auch vorab am Handy machen. Und wenn dann das so eingerichtet ist, dann kann man den Kompi mit einem SMS aufstarten. Dass dann der auch startet, müsst ihr vielleicht im BIOS noch einstellen, dass der Kompi automatisch aufstartet, wenn Strom aufs Netzteil kommt. Kann man aber in den meisten Fällen so machen. Und ihr müsst auch darauf schauen, dass eure Remote Access Software so konfiguriert ist, dass sie nach dem Start vom Kompi automatisch geladen wird und ihr euch könnt anmelden. Und eben, wenn das so aufgeleistet ist, dann schickt ihr ein SMS und dann startet euer Kompi im Büro. Und ihr könnt per SMS auch ausschalten und es gibt auch die Möglichkeit, den Strom für eine gewisse Zeit einzuschalten, zum Beispiel 2 Stunden oder 70 Minuten. Und ihr könnt sogar auch eine Statusabfrage machen. Und alle die Befehle, die ihr per SMS schickt, werden mit einem Zugriffscode eingeleitet, so als kleine Sicherheitsmassnahme. Man kann sagen, der GSM Mini ist wirklich eine praktische Sache und ihr könnt damit auch nicht nur Kompis starten, sondern auch andere Geräte. Jetzt gibt es aber auch einen Nachteil. Der Spass ist nicht günstig. Zum einen schenkt das GSM Mini mit 468 Franken ordentlich ein. Und zum anderen braucht man auch die SIM-Karte an. Trotzdem, wenn ihr findet, das ist es mir wert, das ist ein cooles Nerdgerät, dann findet ihr das auf ecostarter.com. Und wenn ihr kein so ein Gerät posten wollt, dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, euren Kompi zeitgesteuert zu starten. Dafür müsst ihr aber dummerweise einfach schon im Voraus wissen, wenn ihr den Kompi braucht, dass ihr ihn dann auch entsprechend könnt programmieren. Und jetzt aber noch schnell zu der Frage, was es denn so für Remote Access Programm gibt, wo ihr könnt für Fernzugriff brauchen. Viele Leute brauchen da den Teamviewer von teamviewer.com. Das Programm gibt es in einer Gratis-Version für die private Nutzung. Und für den Teamviewer gibt es auch eine App fürs iPhones, iPad und Android. Und ich habe das ausprobiert und es ist ja noch wirklich noch witzig, dass man sein Kompi zuhause via iPhone kann steuern kann. Auch da kann man sich ausmalen, was der Nachteil ist. Man sieht natürlich auf dem iPhone-Bildschirm nur einen winzigen Ausschnitt von seinem grossen Computerbildschirm an seinem Desktop. Man navigiert quasi mit einem Tunnelblick, kann den Ausschnitt umschieben und so aber wunderbar mit seinem Kompi arbeiten. Und neben dem Teamviewer gibt es auch gotomypc.com oder LogMeIn und auch von LogMeIn gibt es eine Gratis-Lösung. Und das Open-Source-Programm für Crack ist TideVNC auf TideVNC.com. Das Programm gibt es auch für den Mac und Mac-Anwender können auch Back to My Mac brauchen. Dafür muss man aber mindestens Leopard haben und auch ein Mobile Me Abo. Und jetzt bleiben wir am Thema Fernzugriff treu.
Blow it out your ass.
Entschuldigung. Duke, also heute bist du ein bisschen unflätig. Nein, ich wollte sagen, jetzt kommt ein Tipp vom Mäge. Der Mäge hat einen wunderbaren Tipp, wie man zwei Geräte für den Fernzugriff von Musik und Video kann brauchen und so die Musik und Videos bereitstellen. Und jetzt muss ich wieder da hinten klicken, dass das auch kommt.
Die Internetleitungen zu Hause werden ja immer schneller, und zwar nicht nur der Download, sondern auch der Upload. Und man könnte dann eigentlich auf die Idee kommen, warum dass man nicht einfach die Musik, die man zu Hause ja hat, und auch die Fotos, die man zu Hause auf einer Festplatte hat, nicht soll können von überall her zugreifen drauf. Und genau das machen die zwei Geräte, die ich euch heute vorstelle. Und zwar geht es um den Tonido Plug und den Pogo Plug. Beide machen eigentlich etwas sehr Ähnliches, beide sind sehr klein. Und beide steckt man eigentlich in eine Steckdose ein und an das Netzwerk an. Und dann steckt man eine Festplatte an, sagen wir via USB. Und was sie dann machen ist, sie ermöglicht einem, dass man eben genau von überall her auf die Daten zuhause, also nicht nur Fotos und Musik, sondern auch irgendwelche Dokumente, die ihr im Moment dabei habt, kann zugreifen. Die beiden haben ein bisschen ein unterschiedliches System, und zwar der Tonido Plug, der macht es wirklich sehr einfach, mit dem könnt ihr eigentlich bei jedem Webbrowser, mit jedem möglichen Client, der das unterstützt, zugreifen, und ihr macht das direkt zu euch heim. Beim Pogo Plug, der macht das ein bisschen anders, dort müsst ihr eigentlich immer über ihre Website gehen, und die schaltet wie sich selber dazwischen euch, die unterwegs sind, und eure Daten zu Hause. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass der Service ja dann eigentlich abhängt von ihrem Service. Also wenn die, man weiss ja nicht, wenn die Zeit würden einstellen oder was auch immer, was dann würde passieren. Aber das löst der Tonido Plug sehr elegant, weil dort geht ihr einfach direkt auf euren Computer zu Hause. Tonido ist auch eine Software, die ihr könnt auf eurem Computer installieren könnt, die ihr jetzt schon zu Hause habt. Und euch eigentlich das eigentlich genau das gleiche ermöglicht. Das Schöne am Plug ist eigentlich, dass der sehr klein ist und sehr wenig Strom braucht und eben genau für das gemacht ist. Beide Geräte kosten etwa 100 bis 130 Franken. Der Tonido Plug müsst man aber direkt von der Homepage in Amerika bestellen und wird dann euch heimgeliefert. Der Pogo Plug, den kommt ihr auch zum Beispiel bei Digitec über für etwa 130 Franken. Ja, viel Spass!
But I do love him. Cardigans mit Traveling with Charlie. Es ist 13 vor 8 und ihr hört das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Das Thema Stromsparen haben wir schon erwähnt und jetzt greifen wir das Thema nochmal auf. Und der Kevin gibt uns da ein paar ganz einfache, ganz nützliche Tipps, die ihr in eurem Alltag könnt anwenden könnt und überhaupt auch gar kein Gadget dazu brauchen, um Strom zu sparen.
Etwas vom Wichtigsten, was immer wieder vergessen geht, wenn man Strom sparen möchte, sind eigentlich die ganzen Geräte, die man im Betrieb hat, die im Standby halt auch Strom verbrauchen. Das sind im PC-Bereich nicht so viele Geräte, aber gerade so in der Unterhaltungselektronik, DVD-Player, Videorekorder, Fernseher, die im Standby sind, dort schauen, dass ihr die Geräte wirklich abschalten könnt und so den Strom sparen könnt. Ebenfalls wichtig, und das ist im PC-Bereich vor allem so, dort, wenn ihr den PC kauft, schauen, dass ihr nicht gerade die leistungsstärkste Maschine kauft, wenn ihr das nicht unbedingt braucht. Weil eine leistungsstärkere Maschine braucht durch einen stärkeren Prozessor, eine bessere Grafikkarte, ein besseres Mainboard, viel mehr Strom. Schaut, dass ihr dort nicht unbedingt den schnellsten kauft, sondern schaut vielleicht auch, was für euch wirklich Sinn macht. Dann, gerade im EDV-Bereich haben wir viele so Stromfresser, die konstant im Betrieb sind. Das sind irgendwelche Drucker, die man vielleicht nicht komplett abstellt. Modem, die die Nacht durchlaufen, irgendwelche Switches, ein Hub, Bildschirm, die konstant laufen. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass man die Sachen komplett abschaltet, gerade auch über die Nacht. Wenn ihr nicht irgendwie in der Nacht noch möchtet aufstehen und schnell surfen, macht das durchaus Sinn, dass man sagt, man schaltet die vielleicht vom Abend um 11 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr, wenn man dann aufsteht, ab. Ein weiterer Punkt, der auch wieder vor allem die Unterhaltungselektronik betrifft, sind Plasmafernsehen. Dort hat man das Problem, dass die sehr viel Strom verbrauchen, aber wenn man dort die Helligkeit abschraubt, dann brauchen die erheblich weniger Strom und man merkt am Bild eigentlich nicht so viel an. Probiert das mal. Ein weiterer Punkt sind aktive Lautsprecher. Überlegt euch, ob ihr eurem PC wirklich aktive Lautsprecher braucht. Viele Leute haben im Monitor integrierte Lautsprecher. Und bei aktiven Lautsprechern hat man auch wieder das Problem, dass es halt irgendein Netzteil ist, das konstant läuft und so Strom verbraucht. Dann ebenfalls beim PC kann man die Energiesparoptionen anschauen. Dort gibt es die Möglichkeit, dass man am PC kann sagen, Gang nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde automatisch in Standby, wenn ich nichts dran mache. Das sehe ich immer wieder im Büro. Viele Leute, die gar nicht am Arbeitsplatz sind, vielleicht über den Mittag weggehen, aber der PC läuft die ganze Zeit. Das ist eigentlich nicht nötig und das kann man wirklich mit diesen Energiesparoptionen so einstellen, dass er in Standby geht. Und wenn der PC im Standby ist, erholt er sich, wenn er wieder an den Arbeitsplatz geht, eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden. Also es ist nicht wirklich so, dass man dann wieder den PC komplett neu aufstarten muss. Darum macht der Standby-Modus durchaus Sinn. Ebenfalls ein Tipp, wenn ihr halt nur schnell vom Arbeitsplatz weggeht, schaltet einfach den Monitor aus, auch das hilft schon etwas. Also nicht den PC runterfahren, sondern einfach nur den Monitor ausschalten. Und dann einer der besten Tipps oder einer der besten Möglichkeiten ist sicher, dass man so geschaltete Steckdosen nimmt und wenn man nicht am PC schafft, eigentlich mit einem Schalter kann sämtliche Geräte abschalten, also den PC abschalten, Monitordrucker, alles, was irgendwie mit PC zu tun hat, über die geschaltete Dose lösen. Macht also durchaus Sinn. Wir müssen aber den PC immer noch runterfahren, sonst haben wir nachher ein anderes Problem.
Das ist der Tipp, oder das sind die ganz vielen Tipps von Kevin zum Stromsparen gewesen. Und zum Schluss habe ich noch ein paar schnelle Tipps für euch. Ja, der Jingle war nicht so wahnsinnig schnell gewesen, aber sei es drum. Eine tolle iPhone-App, die mir vor kurzem begegnet ist, heisst Off Maps 2 und das 2 ist so hochgestellt, also Off Maps Quadrat. Ein komischer Name, aber das soll euch jetzt nicht irritieren. Das Off Maps Quadrat ist eine Navigationsanwendung wie die Karten-App von Apple, die ihr sicher auf eurem Mobiltelefon kennt. Oder wenn ihr ein Android-Telefon habt, dann habt ihr auch so eine. Man kann mit der herausfinden, wo man ist und wo man muss sich anwenden muss, um an ein bestimmtes Ziel anzukommen. Das kennt man, ist nicht spektakulär. Was jetzt aber bei dieser App speziell ist, dass die auch Karten abladen und im iPhone-Speicher ablegen kann. Was heisst, dass man im Ausland endlich kann sein iPhone brauchen kann, um umnavigieren und sich orientieren, ohne dass man wegen dem Data-Roaming nachher eine katastrophal hohe Telefonrechnung überkommt. Die App Off Map hoch 2 kostet 1 Franken 10 im App Store. Karten gibt es pro Stadt. Man kann zum Beispiel Karten von Winterthur, von Zürich oder von Berlin oder von eurer beliebige Feriendestination runterladen und man kann 2 Karten gratis laden und nachher muss man ein Kartenpäckchen kaufen, wo es 3 Karten für 1,10 gibt oder eine Flatrate für 6,60 Franken und diese Erweiterungen kann man als In-App-Purchase sich besorgen, also direkt aus der App raus. Und das Schöne ist, wenn man die Karten dann einmal drauf hat, dann werden sie auch automatisch aktualisiert und bleiben immer aktuell. Und man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, dass der Hersteller die Karte extra verkauft, weil das Material stammt nämlich von openstreetmap.org. Das ist ein offenes Projekt, das ähnlich funktioniert wie Wikipedia. Daten werden von Nutzern erhoben und alle dürfen sie gratis brauchen und soll auch offen sein, wie der Name OpenStreetMap schon sagt. Und ich fände es ja darum auch besser, wenn die Karten gratis wären und dafür könnte ja die App ein bisschen mehr kosten, aber ja, im Grunde kommt es ja auch nicht so drauf an, für was dass man dann am Schluss zahlt. Auf jeden Fall Off Maps im Quadrat, eine gute Sache für eure Städtereisen im Ausland. Und apropos App, ich habe jetzt endlich nach jahrelanger Suche und Evaluation endlich eine App gefunden, wo mir auf vernünftige Art und Weise sagt, was im Fernsehen kommt, wenn ich das wissen will. Wahrscheinlich kennen ihr die schon alle und nur ich habe die noch nie gesehen. Auf jeden Fall, die App heisst Teleboy und die bietet im Gegensatz zu anderen Apps alle wichtigen Sender, auch HD Swiss und TSR und so. Man kann Fernsehsendungen auch gratis am iPhone anschauen, pausieren und zurückspulen und das ist jetzt wirklich noch cool. Man kann Sendungen aufnehmen. Man tippt einfach im Programm eine Sendung an und sie wird aufgenommen und man schaut sie später am iPhone oder am Kompi an. Habe ich ausprobiert, funktioniert und ist natürlich extrem praktisch, wenn man mal im Spunten verhockt, aber trotzdem Dr. House nicht möchte verpassen. In der Standardeinstellung gibt es 2 Stunden Speicherplatz, den man zur Verfügung hat. Und wenn man mehr will, dann kann man ein Abo lösen. Und das ist ab 5.80 Franken pro Monat zu haben. Und jetzt noch zum Schluss eine kleine Frage. Was haltet ihr, eine Frage an die Windows-Benutzer, was haltet ihr vom Windows Explorer? Eben, das Datenverwaltungsprogramm ist nicht gerade so wirklich das Geile vom Ei, nicht sehr schnell und auch nicht wirklich komfortabel. Ist in Windows 7 ein bisschen besser geworden, aber trotzdem schadet es ja nicht, eine kleine Alternative zu kennen. Und mein Tipp in dieser Hinsicht wäre Qtir. Das ist ein Programm, das flott unterwegs ist. Man kann bis zu 4 Fenster offen behalten und man kann Ansichten als Favoriten speichern und sie per Tastaturkürzel aufmachen und so kommt man dann einfach recht schnell ans Ziel. Und das Programm gibt es auf www.softwareok.de, also softwareok.de. Und jetzt haben wir die Sendung trotz technischer Widrigkeiten über die Runde gebracht. Jetzt fällt der Vorhang. Wir haben unser heutigen Tipps und Tricks-Pulver komplett verschossen. In einer Woche hat der Raoul René Sendung und er findet heraus, was Spielkonsolen mit Kunst zu tun haben. Und jetzt hat sich bei unserer Tippsendung ja auch eingebürgert, dass es am Schluss, aber nur im Podcast, noch eine Folge aus meiner Reihe von der Verschwörungstheorien von der Woche aus dem Morgomat gibt. Wenn ihr Podcast hört und eine Abneigung gegen Verschwörungstheorien habt, dann könnt ihr jetzt schon abschalten. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr noch nie gehört habt, dass es vom Digitalmagazin einen Podcast gibt, dann könnt ihr unbedingt mal schauen auf stadtfilter.ch unter dem Podcast. Dort findet ihr den. Bitte gratis abonnieren und hören und bewerten könnt ihr das übrigens auch im iTunes. Wir freuen uns über ganz viel Sternchen. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat oder wenn sie euch auf den Wecker gegangen ist, dann schreibt uns das. Die E-Mail-Adresse ist digital@stadtfilter.ch. Ihr könnt die Adresse auch für eine Frage an Hummerbox Live brauchen. Und jetzt ist es fertig. Mir bleibt euch eine gute Zeit zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Macht's gut, hebt Sorge. Tschüss miteinander.
See you in hell.
Die Verschwörungstheorie stellt die Frage, was uns Zoologen so verheimlichen. Zoologen, das sind Tierkundler, die uns sagen, was für Tiere es so gibt und wie die Viecher miteinander verwandt sind, wer von wem abstammt und was das für eine Spezies ist, die rote Augen, 8 Beine, 7 Flügel und einen riesigen Stachel hat. Jetzt ist es aber mit diesen Zoologen so eine Sache. Die sagen uns nämlich nicht die ganze Wahrheit. Wir wissen zwar nicht, warum sie das machen und ohne so ein richtig gutes Motiv ist ja so eine Verschwörungstheorie nur eine halbe Verschwörungstheorie. Aber was auch immer die Gründe von diesen Zoologen dann sind, es gibt eine ganze Latte von Tieren, die sie uns verheimlichen. Nur ein paar aufrechte Tierkundler erzählen uns von diesen unterschlagenen Tieren und die abtrünnige Gruppe, die uns alles sagt, verfechtet die Wissenschaft von der Kryptozoologie. In dieser Kryptozoologie ist von diversen Tieren die Rede, die man im Chimex-Tierleben dann eben nicht so auffinden kann und schauen wir darum uns einmal die wichtigsten an. Das Wichtigste ist natürlich das Monster aus dem Loch Ness, klar. Kennt jeder und ich hätte es ja in meine Schottland-Ferien von einem Jahr auch fast gesehen. Ich glaube, es hat nur noch ein Single Malt Whisky gebraucht. Aber ernsthaft, habt ihr schon mal vom Bloop gehört? Das ist ein Tier aus der Tiefsee oder eben vielmehr ist das Geräusch von einem Tier aus der Tiefsee. Aufgenommen hat das Sound Surveillance System, das überwacht seit 1949 die Geräusche in den internationalen Gewässern. Es wird vom Komitee für unterseeische Kriegsführung betrieben und klar stammt aus dem Kalten Krieg, wo das Militär damit hat wollen, U-Boot aufspüren und so. Und jetzt spürt das aber nicht nur U-Boot auf, sondern auch andere Töne, wie der Bloop. Der tönt wie Wal, wie manche Walarten, zum Beispiel Blauwal. Von der Wal weiss man auch, dass man von den Geräuschen auf die Grösse des Tieres schliessen kann. Und wenn man das berücksichtigt, dann müsste das Tier riesig, gigantisch sein. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie tönt denn der Bloop? Und so tönt er. Und jetzt sage ich dir, das ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig spektakulär gewesen. Gebe ich euch recht. Aber man muss wissen, dass die Aufnahme um einen Faktor 16 beschleunigt worden ist. Weil sie spielt sich nämlich im Infraschallbereich ab, sehr tief, wenn man das auch von einem richtigen Seeungeheuer von gigantischem Ausmass annehmen würde. Also, geheimnisvolles Tier im Pazifik, wo extrem gross ist und wo es nur selten von sich hören lässt. Der Ton, der Bloop, ist nur ein einziges Mal aufgezeichnet worden, im Sommer 1997 ist das gewesen. Zoologen verheimlichen uns somit, was es mit dem Bloop so auf sich hat. Immerhin zum Glück gibt es den Frank Schätzing. Der erfolgreiche Autor von Wissenschaftsthriller verratet uns in seinem Buch «Der Schwarm», wer hinter dem Bloop steckt. Und es ist kein einzelnes Tier, sondern eine ganze Rasse, nämlich die Rasse von der Rr. Und das schreibt man mit einem Y und zwei R und verlässt euch jetzt also nicht darauf, dass ich das richtig ausgesprochen habe, aber eben also verheimlicht. Verheimlicht werden auch der Bigfoot oder der Orang Pendek. Orang Pendek ist eine Tierrasse, die auf der Insel Sumatra vorkommt und mit dem Orang Utan soll verwandt sein, aber der aufrechte Gang beherrscht. Und klar, warum das Tier uns verheimlicht wird, weil wir Menschen legen ja doch ziemlich grossen Wert darauf, dass wir die Einzigen sind, die auf zwei Beinen rumlaufen. Und ja, aber kommen wir jetzt noch zu den interessantesten Spezies, die uns hier unterschlagen werden. Das sind die sogenannten Rods. Das ist eine seltsame Spezies, die zwischen ein paar Zentimeter bis zu einem guten Meter lang ist. Es ist extrem dünn und nur ein paar Zentimeter im Umfang. Und vor allem, sie fliegt, sie leuchtet und sie ist unsichtbar. Und jetzt könntet ihr fragen, sie leuchtet und sie ist unsichtbar. Ist das nicht so ein Widerspruch? Nein, es ist keine, wenn man die letzte Besonderheit von diesen Rods in Betracht zieht. Man sieht sie nämlich nicht mit bloßem Auge, aber sie können von Fotokameras gefotelt und von Videokameras gefilmt werden. Man sieht sie dort als Lichtspur, die sich durchs Bild bewegt, manchmal auch seltsam flackernd, mit wellenlinienförmigem Körper tänzelnd, wirbelnd und sehr, sehr ätherisch. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene von diesen Rods, wo manche auch Himmelsfisch oder Sonnenwesen nennen. Ich finde ja das Wort Lichtwurm noch schön, weil ich habe nämlich da zu Winterthur selber mal so Lichtwürmer fotografiert, wo man unter einer Strassenlampe gesehen hat, wo es geschneit hat. Und jetzt aber, wie immer man sie nennt, es gibt Leute, die überzeugt sind, dass es sich um Geister handelt. Oder natürlich kommen auch Außerirdische in Frage. Und wie könnte es anders sein? Und die geisterhaften Wesen treten übrigens immer nur in der Dämmerung am Abend und in der Nacht auf. Also dann, wenn die Kamera längere Belichtungszeiten braucht. Und darum sagen jetzt auch die Spielverderber, die Rotz, das sind gar keine unsichtbaren Tiere. Das sind einfach die Lichtspuren, die zum Beispiel ein Hundskommunen, Falter oder sonst ein Insekt hinterlässt, wo durch eine Lichtquelle angeschienen wird und bei einer längeren Belichtungszeit eben sich durch das Bild durch bewegt. In meinem Fall wäre dann das die Schneeflöckchen gewesen, die Lichtspuren hinterlassen haben. Ja, aber man kann jetzt natürlich für alles immer so eine technokratische Behauptung führen, grübeln. Und weil man immer ja muss, gewisse Leute zumindest immer für alles eine rationale Erklärung haben, aber wegen dem sterben die Fabelwesen dann trotzdem nicht aus. Weil, wer weiß schon, ob wirklich jedes Mal ein Falter durchs Bild durchgeflogen ist, wo jemand mit seiner Kamera so einen Rod fotografiert hat.